Ich bin Ostschweizer, bin am Bodensee geboren und aufgewachsen im Kanton St. Gallen und bin heute Morgen mit meiner Frau Sabine da. Ein paar Worte, dass Sie mich kennenlernen können. Mit Rohrbass verbindet mich nur eins, mein Klassenbruder. Als ich 1991 Krishona verloren habe, hat hier, glaube ich, seine erste Stelle gehabt. Der hat Christian Beugert, heisst der. Wer kann sich noch an den erinnern? Der ist jetzt inzwischen irgendwo in Amerika, hat eine Amerikanerin geheiratet, ist lange mit der UMF und mit einer anderen Mission in Asien gewesen und ist jetzt, glaube ich, Prediger in den Vereinigten Staaten. Ja, warum sage ich Jean-Georges und nicht Hans-Jörg Gantenbein? Das ist, weil mein Name, mein schweizerdeutscher Name, sehr schwierig zu übersetzen ist auf Französisch. Und wir leben jetzt schon seit 31 Jahren im Ausland, in Frankreich, weil ich einen Ruf hatte, nach Krishona, nach Frankreich zu gehen. Und da hat es auch sogenannte Krishona-Gemeinden gegeben, schon lange, seit über 100 Jahren. Die ältesten Krishona-Gemeinden sind noch älter als Krishona selber, also über 200 Jahre jetzt. Und ich war ursprünglich Krankenpfleger und bin dann auf Krishona gegangen, 4 Jahre lang. Und dann bin ich ausgesendet worden in Elsass, weil dort die meisten Krishona-Gemeinden waren. Ich war dort an 3 verschiedenen Orten Prediger, auch noch an der Gemeindegründung beteiligt war und auch theologisch versucht, mich immer weiter zu entwickeln. Zu meinem eigenen Erstaunen habe ich dann nochmal ein Zwischenjahr eingeleitet, habe Missionswissenschaft in Korntal studiert, das ist in Deutschland, habe dort den Master gemacht, bin dann wieder zurückgekommen auf Frankreich. Ja, kommen Sie doch auch rein. Je peux aussi parler le français, voilà. Habe dann weiter in Straßburg an der Evangelischen Fakultät studiert und habe so nach und nach schlussendlich dann noch einen Doktor Theologe gemacht. Bin zugleich immer auch eben in der Gemeinde drin gewesen, in der Verantwortung auch vom Verband. Und ich bin dann 2018 hat unser Verband mit einem anderen Verband fusioniert. Und da freuen wir uns heute über das Ergebnis und bin jetzt 50% Regionalleiter Elsass-Lothringen. Das sind etwa 20 Gemeinden. Und 50% bin ich Dozent für interkulturelle Theologie oder Missionswissenschaften auf Krishona. Also jetzt nur zum sagen, letzten Sonntag hatte ich Nancy-Predigt. Das war jetzt gerade ein Katzensprung, um hier hinzukommen auf Rohrbass-Freiestein. So gross ist meine Region. Also da sind die Gemeinden weit, weit zerstreut. Also im Elsass geht es noch, aber dann, wenn man über die Vogesen reinkommt, sind da andere geografische Verhältnisse da. Ja, mein Herz ist, ich bin Missionswissenschaftler, spezialisiert auf den westlichen Kontext. Das ist mein Schwerpunkt. Also wie geht es jetzt weiter im Westen, im säkularen Westen? Und von dem bin ich fasziniert, weil das ist unser alltägliches Brot. Von Ihnen und auch von mir. Und darum bin ich auch in Frankreich gegangen, weil wir in Frankreich schon ganz lange die Säkularisierung kennen. Und darum ist das von mir auch immer eine Frage als Prediger, wie könnte man an die Leute her und wie kann man das Evangelium neu kontextualisieren in dem alten Europa, wo das Christentum, vor allem das Evangelium, schon so lange kennt. Ja, Sie haben das Video gesehen auf St. Krishona. Wir sind sehr dankbar über die Covid-Zeit, die wir gut überstanden haben. Wir sind sehr gut ausgerüstet gewesen, technisch, weil vor etwa 2 Jahren haben wir dann müssen von einem Tag auf den anderen auf Fernunterricht müssen umstellen. Das haben wir schon gehabt. Unser Team ist schon installiert gewesen und so haben wir das in einem Tag haben wir die ganze Umstellung geschafft und das ist eigentlich sehr gut gegangen. Und wir sind sehr Gott dankbar, dass natürlich das heute jetzt alles wieder maskenfrei weitergeht. Ich habe noch ein paar Informationsbroschüren mitgebracht. Die können Sie gerne nach dem Gottesdienst mitnehmen. Und ich bin auch hier dann für Sie da für weitere Gespräche. Ein paar Gebetsanliegen. Das Ziel von dem Gottesdienst für mich ist, dass sich 2 Leute nachher bei mir sofort am TSC anmelden. Und zwar möchte ich von Ihnen die bestbegabteste junge Frau oder bestbegabteste junge Mann, also Leute, die zum Beispiel Jus studieren oder Medizin studieren, die etwas anpacken und etwas ganz Anspruchsvolles machen wollen, warum nicht Theologie auf der Krishona? Und ich will vielleicht auch die andere Person ansprechen, die sich hinter einem Pfosten versteckt. Ah, ich kann ja rumlaufen. Nein, es ist niemand dort. wo vielleicht schüch war, so wie ich. Ich habe nie mir vorgestellt, dass ich Prediger werden könnte. Ich war Krankenpfleger, in der Intensivpflege. Und ich konnte mir auch nie vorstellen, Dozent zu sein, auch nicht in einem fremden Land auf Französisch zu reden. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht gerade die Person, die sagt, ich bin überhaupt nicht begabt für so etwas, will Gott oder Jesus ansprechen. Wir brauchen Leute für die Ernte. Das ist wichtig. In der Covid-Zeit sind wir verunsichert worden. Unsere Sicherheiten, die wir uns eingebildet haben, sind zusammengebrochen. Jetzt ist Krieg am Rand von Europa. Eine weitere Sicherheit, die wir eine Illusion war in Europa, eine gute und eine positive Illusion, ist auch am Zusammenbrechen. Und wir haben zu wenig Leute an allen Ausbildungsstätten, nicht nur am TSC, aber heute Morgen bin ich auch für das TSC da. TSC ist die beste deutschsprachige Ausbildungsstätte für Theologie. Und Sie haben ja gesehen, es gibt Theologie und Musik, es gibt Theologie und Pädagogik und dann einfach noch Theologie. Wir brauchen Leute in dieser Krisenzeit, die aufstehen und sagen, ja, ich liebe das Risiko. Ich tue jetzt gerne noch ein zusätzliches Risiko eingehen. Ich habe ja nichts zu verlieren mit Jesus. Das haben wir alle, mit dem sind wir einverstanden. Wenn wir unser Leben verlieren, wenn wir das Risiko eingehen, dann gewinnen wir alles. In dem Sinn, aufs TSC gehen ist nicht so ein grosses Risiko. Also, wir brauchen Leute für unsere Gemeinde. Wenn Sie einen Nachfolger haben von Daniel eines Tages, brauchen Sie gut ausgebildete Leute, die theologisch denken können, selbstständig denken. Und das lernt man bei uns. Es gibt kein Rezept, sondern wir wollen Leute, die lernen denken mit der Heiligen Schrift zusammen und noch eine gute, angepasste Theologie in einer Gemeinde können weitergeben. Wir brauchen weltweit Mitarbeiter. Wir brauchen aber in der Schweiz und auch im säkularisierten Europa Mitarbeiter, die bereit sind, unsere Gemeinde theologisch zu führen und zu weiterbringen. Und da sind wir schon bei den Gebetsanliegen. Für Studenten, neue Studierende, es ist momentan noch ein bisschen flau, also jetzt in diesen Monaten sind so die ersten Anmeldungen, die kommen. Es gibt Schnuppertage, wo die Leute auf Keschona kommen. Das ist ein grosses Anliegen. Neue Studierende, nicht nur von der Musikzweig oder Pädagogikzweig, sondern auch von der Theologiezweig. Wir haben wenig Leute aus der Keschona-Gemeinde. Ich bin selber ein Keschona-Kind, ich habe Keschona-Abend zum Glauben gefunden. Und das ist mir ein grosses Anliegen, dass auch die Leute aus der Keschona-Gemeinde wieder Leute senden. Und das ist der Job der Gemeindeleitung. Wo sind denn Gemeindeleiter? Sie müssen aufstehen. Jetzt tun wir denen mal Danke sagen. Noch. Und ihr wichtigster Job ist nämlich, immer wieder zu fragen, wer können wir schicken? Weil wenn wir Leute senden, dann verlieren wir Leute, aber wir werden doppelt so fest gesegnet von Jesus. Und das ist ihr bester Job, immer wieder Charismen herauszufinden, Leute, die einen Dienst machen könnten und freizustellen von Gemeinde, hier oder weltweit. Neue Studierende, neue Studenten und Studentinnen. Zweitens, neue Lehrer. Wir haben einen grossen Umbruch jetzt dieses Jahr. Ein Kollege geht in Pension. Zwei Kollegen orientieren sich neu beruflich. Das heisst, wir suchen drei neue Dozenten oder Dozentinnen. Und ich möchte Sie dafür bitten, dass wirklich die richtigen Personen zu uns kommen und dass wieder ein neues, gutes Team, ein begeistertes Team kann gebildet werden, sodass auch neue Studierende wirklich ans TSC kommen. Das sind vielleicht die zwei Hauptherausforderungen.
Wir haben abgesprochen, dass ich dann für die Anliegen bete. Wenn ich jetzt da bete für die Berufung, soll ich gerade konkret mit Namen beten? Oder soll ich das allgemein formulieren? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich niemand konkret anschaue, aber nein, ich bete dafür. Herr Jesus Christus, du hast es gesagt, du hast es deinen Jüngern gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussenden will. Die Ernte ist gross und Herr, wir wissen, oder wir sind davon überzeugt, dass du noch viele Menschen retten willst, dass du noch dein Reich ausweiten willst. Und so wollen wir dich wirklich bitten, Herr, dass du Menschen rufst. Du bist der Berufende, du bist der, der ruft. Und ich möchte dich bitten, dass du den Jean-Georges da brauchst, auch heute Morgen da zu rufen und weiter zu rufen. Aber ich möchte dich bitten, dass du rufst und dass die gerufen werden, deine Stimme wirklich auch hören. Darum bitten wir dich. Und ja, wir wollen darum bitten, dass du da unter uns, aber auch in allen anderen Shona-Gemeinden in der Schweiz und allen anderen Freikirchen immer wieder wirklich junge Leute rufst oder Leute, die vielleicht auch auf dem zweiten Bildungsweg im mittleren Alter stehen und merken, das wäre doch etwas für mich, mich da zu investieren. Ich möchte dich bitten, dass du da Leute rufst, die wollen, gerade auf der Krishona studieren. Und Herr, die Studenten wollen gelehrt werden, angeleitet werden. Und darum bitten wir dich um Lehrer, dass du Leute in den Lehrdienst berufst. Ich möchte dich bitten für die Verantwortlichen, die jetzt da auch dafür verantwortlich sind, die Leute anzustellen, dass du die auch führst, dass das Team wirklich ein gutes Team sein darf, wo wirklich von Leuten, die in deinem Wort verwurzelt sind und auch glauben, dass dein Wort wirklich dein Wort ist und in dem Sinne auch die Studenten können anleiten. Wir bitten dich, dass du das Team wieder vervollständigen kannst, dass die Studenten, die dort oben studieren, wirklich dürfen aus- und zugerüstet werden für den Dienst in deinem Reich. Wir wollen dich jetzt auch gerade nochmal bitten, dass du den Jean-Georges segnest, wenn er uns dein Wort weitergibt. Amen.
Ja, nun geht es Hochdeutsch weiter, sonst bekomme ich ein Durcheinander mit dem Französisch. Ich lade Sie ein, 1. Petrus 2 aufzuschlagen, die Verse 11 bis 12. 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 12. Ich lese aus der Krishona-Übersetzung Hoffnung für alle. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Ja, liebe Freunde aus Rohrbach-Freienstein, wer von uns hat nicht schon einmal das Gefühl der Fremde erlebt, auf dem Reisen, in den Ferien im Ausland, beim Umzug. Bei mir war es das 1991, als ich nach Frankreich freiwillig ausgewandert bin. Dann denken wir an alle Missionare, die ausgesendet wurden. Wir denken natürlich auch heute in diesen dramatischen Tagen an all diese Flüchtlinge, über 1 Million, die die Ukraine verlassen mussten. Heute bin ich wieder in der Schweiz, bei mir zu Hause. Der Titel dieser Botschaft sagt das aus, was Petrus uns heute sagen will: Fremd zu Hause. Wenn ich nämlich nach Hause gehe, in die Schweiz, an den Bodensee, in den Rorschacher Berg, da freue ich mich ungeheuer, meine Eltern zu sehen. Aber ich erlebe immer wieder das Gleiche. Nach einem Tag fühle ich mich trotzdem fremd, weil die Umgebung nicht mehr die gleiche ist. Die ganze schöne Wiese, da gibt es nur noch Blöck, sagt mir der Schweiz, Blöck, gell? Nur noch Blöcke, alles betoniert, ist nicht mehr meine Schweiz. Und ich kenne nur noch meine Eltern und vielleicht zwei, drei andere Leute in diesem Quartier. Fremd zu Hause. In diesem Text geht es auch um Fremdheit. Und Petrus wendet sich an diese Christen und sagt ihnen gleich zu Beginn dieses Briefes und auch hier in der Mitte wieder, er redet sie als Fremde an. Aber hier geht es um eine andere Fremdheit. Diese Menschen in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, also im Großen und Ganzen ist das die heutige Türkei, kamen sich plötzlich fremd vor aus einem ganz anderen Grund. Das waren keine Flüchtlinge, sie haben nicht umgezogen. Nein, sie sind Fremde zu Hause geworden, in ihrem Quartier, wo sie jeden Stein kennen, in ihrem Dorf, wo sie die meisten Menschen mögen und in ihren Städten. Sie sind fremd in ihrer eigenen Heimat geworden. Und heute Morgen geht es in dieser Predigt um diese Art von Mission, die uns Petrus hier vorschlägt. Diese zwei Verse sind für mich als Missiologe, Missionswissenschaftler ganz wichtig. Deshalb habe ich sie gewählt. Es ist mein Fach. Es geht hier um die Theologie der Mission des ersten Petrusbriefes. Das heißt, was sagt jetzt dieser Petrusbrief aus zum Thema Mission? Das ist so eigentlich mein Handwerk. Und hier sagt Petrus, stellt diese Theologie der Mission vor. Natürlich leben wir in einem anderen Kontext, aber diese Art von Mission, die uns Petrus hier vorstellt, wird auch für uns in Europa immer aktueller. Fremd zu Hause, Zeuge Jesu in der Postmoderne. So ist der Titel meiner Predigt. Es gibt wie immer bei mir drei Punkte. Erster Punkt, der Jünger oder der Missionar als Fremder. Zweiter Punkt, der Missionar oder der Jünger als der andere. Und der dritte Punkt, der Auftrag des Missionars. Und wenn ich jetzt von Missionar rede, meine ich Sie alle. Wir alle haben eine missionarische Berufung. Als Jünger Jesu kommt mit der Bekehrung gleich die Berufung zur Mission. Das kann man nicht trennen. Wir sind alle aufgerufen, von Jesus Christus Zeuge zu sein. Erster Punkt, Fremdsein. Petrus richtet sich eben an diese Fremden. Und damit wären wir mitten in der Beschreibung dieses Kontextes. Die Christen hier in Kleinasien des ersten Jahrhunderts haben es nicht leicht. Sie werden zwar noch nicht behördlich verfolgt, sie leiden aber unter der lokalen Bevölkerung, die ja feindlich und misstrauisch gegenübersteht. Was sind das für Anhänger dieser kleinen Sekte? Es gibt noch keine offene oder öffentliche Verfolgung durch Nero oder Domitian. Wir sind also noch nicht in der Situation der Offenbarung, wo es dann zur offenen Verfolgung kommt. Aber die Gemeinde hier ist eine Ecclesia pressa, sagt man auf Lateinisch. Sie ist in der Zitronenpresse. Sie wird von ihrer Umgebung, von ihren Nachbarn beargwöhnt und unter Druck gesetzt. Ein offenes Zeugnis für Christus ist schon nicht mehr so möglich. Es wird schon etwas zu gefährlich, wenn man offen von Jesus Christus Zeugnis ablegt. Also diese Christen haben hier Fremdheit erlebt wegen ihres Kontextes. Diese Jünger waren damals in einer Zerstreuungssituation, diese Gemeinden. Das waren Diaspora-Gemeinden. Das haben wir übrigens auch erlebt in dieser, wie hieß die Zeit schon wieder, diese Covid-Zeit. Ja. Vor 2 Jahren habe ich das letzte Mal in der Schweiz gepredigt und dann konnte ich gerade nach zur Schweiz aus wieder rausfahren, dann war es zu. Da haben wir auch eine Zerstreuung erlebt, natürlich eine andere Zerstreuung als hier in diesem Brief. Und wir Christen in Europa kommen immer mehr in eine solche Diaspora-Situation. Wir kommen von einer Mehrheitssituation, die Christen sind in einer Mehrheit immer mehr in eine Situation der Minderheit. Zwar sagen die Westeuropäer etwa 50% immer noch, dass sie Christen sind. Wenn man da aber ein bisschen kratzt und dann diese Definition ansieht, was das bedeutet, Christ sein, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Und für Europäer ist das besonders schmerzhaft, weil wir eben aus einer Mehrheitssituation kommen. Wir Franzosen kennen diese Säkularisierung schon lange. Die hat bei uns bei der Französischen Revolution begonnen. 1905 kam es zum Bruch, zu einer klaren Trennlinie zwischen Kirchen und Staat. Deshalb macht uns das wenig Angst. Wir sind uns das schon lange gewohnt. Aber jetzt in der Schweiz und Deutschland kommt jetzt diese Tendenz der Säkularisierung immer ganz stärker durch. Für uns ist das schmerzhaft, weil überall noch stumme Zeugen einer christlichen Kultur vorhanden sind. In der Architektur, in den Museen, in der Musik, in unserer Gesetzgebung. Wir sind eigentlich als Christen bei uns zu Hause in Europa, aber nun fühlen wir uns immer mehr fremd im eigenen Haus. Wir müssen heute wirklich definitiv von dieser sogenannten Christenheit Abschied nehmen, vom Christentum in Europa, das ist schon lange vorbei, von einer Vormachtstellung. Und zugleich kommt das Fremde immer mehr auch zu uns, durch andere Menschen aus anderen Kulturen, anderen Religionen, mit anderen Sitten und Gebräuchen. Das ist ein schmerzliches Abschiednehmen. Das tut weh. Also diese Christen haben mir Fremdheit wegen des Kontextes erlebt. Wir werden das auch immer mehr mit der zunehmenden Säkularisierung erleben. Aber Petrus nennt diese Menschen in diesen Gemeinden nicht Fremde wegen des schwierigen Kontextes, sondern wegen ihrer Identität. Petrus nennt sie Fremde oder Durchreisende. Sie fühlen sich nicht mehr wohl in der eigenen Umgebung und nicht, weil sie Exoten sind, sondern sie sind selber zu Exoten geworden. Ihr Glaube an Jesus hat sie zu Außenseitern gemacht. Unser Glaube an Jesus durch unsere Bekehrung zu Christus führt uns automatisch dazu, dass wir zu Fremden werden. Und das suchen wir nicht. Diese Fremdheit ist uns automatisch durch unseren neuen Status als Jünger Jesu gegeben. Diese Fremdheit soll uns nicht Angst machen, sondern uns daran erinnern, dass wir als Christen immer Fremde und Reisende auf dieser Welt sein werden. Das ist der Normalzustand als Christ. Hast du das schon gelernt? Das ist ja nicht einfach, wenn man in der Schule ist und vielleicht der einzige Christ in der Klasse ist. Und wenn man vielleicht nicht bei allen Witzen mitlacht. Und es ist vielleicht nicht einfach, wenn ich einen anderen ethischen Kurs mit meiner Frau gehe, als die gesamte Umgebung, in der ich wohne. Hast du diese Fremdheit als Normalzustand eines Jüngers Jesu in deinem Leben integriert oder wehrst du dich dagegen? Dann ist es Zeit, heute Morgen das als Normalzustand zu akzeptieren. Nicht, weil du ein Exote bist, sondern weil du ein Jünger Jesu geworden bist. Fremdsein ist also unsere Identität. Das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, Anderssein. Die natürliche Reaktion gegen diese Fremdheit ist, ich wehre mich dagegen und kämpfe um meine Legitimität. Akzeptiert mich doch als Christ. Ich will anerkannt sein in unserer Gesellschaft. Ich versuche sogar, die Gesellschaft ethisch zu verändern. Sie verlässt ja mehr und mehr die biblischen Werte. Aber nein, Petrus redet nicht von dem in den nächsten Versen, sondern er redet nicht von der Gesellschaftsveränderung, sondern von der Jüngerschaftsschulung. Petrus beginnt nämlich jetzt das Thema der Heiligung. Und zwar sagt er uns, was wir nicht mehr tun sollen. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Also er sagt uns, was wir nicht tun sollen. Es ist eine Warnung und zugleich ist das eine Lektion des Realismus. Weil ein Leben mit Jesus ist ein Kampf. Und der Gegner Gottes versucht uns immer wieder von Jesus wegzutreiben. Ja, die Versuchen dieser Welt und unsere Wünsche können uns von Jesus wegführen. Und auch die Fremdheit, dass wir immer das Gefühl haben, ich bin sein Fremdkörper, kann auch zu einer Versuchung werden. Hier gibt Petrus ein realistisches Bild unseres Lebens mit Jesus. Es bleibt Kampf und Stückwerk. Hier könnte man sagen, hat Petrus eine negative Heiligung entwickelt. Und jetzt beginnt er mit einer positiven Definition. Im Anfang von 12 lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Naja, wenn ich jetzt von Heiligung rede, ist das schon etwas ein veraltetes Wort, gell? Da ist viel Staub auf diesem Wort. Was meint das denn eigentlich? Viele Menschen haben da ein ganz schlechtes Bild von dieser Heiligung. Das ist das Christentum, das sagt, was ich nicht tun darf. Aber Heiligung ist nicht nur das Negative, sondern ist zuerst etwas ganz Positives. Heiligung meint vier Aspekte. Der erste Aspekt, ich gehöre Gott. Du gehörst Jesus. Das ist der Zugehörigkeitsaspekt. Dann der zweite Aspekt der Heiligung ist, wir dienen Gott, weil Jesus uns geliebt hat und uns erkauft hat. Darum dienen wir Gott. Und erst der dritte Aspekt ist dann, wir verhalten uns nach Gottes Willen. Das ist dann der moralische, ethische Aspekt. Und der vierte Aspekt ist, wir lassen uns verändern. Heiligung bleibt ein Prozess bis zum Ende unseres Lebens. Also Jüngerschaft heißt eigentlich, in diesem Prozess der Heiligung drin zu sein. Also Petrus sagt uns, das Problem ist nicht die böse Welt, sondern unser Verhalten. Die Frage ist, wie das schon erwähnt worden ist, sind wir nicht schon vom Materialismus aufgerissen worden? Wie verhalte ich mich im Beruf und in der Ehe? Wie lebe ich meine Treue in der Gemeinde, obwohl ich auch ständig an ihr leide? Für mich persönlich heißt das, wie gehe ich mit meiner Gedankenwelt um? Esse ich weniger und bewege mich? Reiße ich mich weg vom Computer oder bleibe ich in meiner Workaholic-Stellung? Tag und Nacht. Für mich heißt das auch, wie gehe ich mit den Bildschirmen um? Mit den sozialen Medien bin ich nur immer da drauf. Fremdsein war der erste Punkt und hier sagt Petrus, du bist fremd durch Jesus Christus. Aber du bist auch anders. Das heißt, deine Ethik, dein Verhalten soll anders sein. Und warum? Weil das Anderssein führt zur Legitimität des Missionars. Wir können erst von Jesus reden, wenn wir uns von der Umwelt unterscheiden. Wenn wir uns nicht unterscheiden von der Umwelt, dann sind wir auch nicht attraktiv. Und da werden uns die Menschen keine Fragen stellen. Das Anderssein ist also die Voraussetzung zum Zeugnis für Jesus, meine Moral. Also meine Moral führt dazu, dass die Menschen uns Fragen stellen. Und sie geben uns dann die Legitimität und auch die Autorität, um von unserem Glauben zu reden. Petrus sagt, um das modern zu sagen, seid Nonkonformisten. So reden normalerweise die mennonitischen Theologen, Nonkonformisten. Das heißt, wir passen uns nicht der Gesellschaft an und hier ist ein Stück einer alternativen Gesellschaft zu sehen in der Krishona Rohrbass Freienstein. Ein Beispiel aus dem Leben meiner Frau, als wir in Wissembourg Pastoren waren, das ist ganz im Norden, im Elsass, kommt eine Freundin auf meine Frau zu und sagt, du, willst du, ich kann schon nicht mehr auf Schweizerdeutsch sagen, Gotti sein, sagt man dem so, Gotti sein, auf Deutsch Patentante, hä? Willst du Gotti sein für meine Kinder? Diese Freundin ist bis heute leider nicht Christ geworden, aber wir haben gute Beziehung zu dieser Familie immer noch. Sie ist immer so vorsichtig neutral, hä? So sehr nobel und vorsichtig neutral. Sehr interessant. Wie, das ist so typisch, wie wir Westler mit dem Evangelium heute umgehen. Aber was uns heute besonders freut, einer ihrer Söhne, der Jüngste, ist offen für das Evangelium. Der will Bibeln von Gotti, von der Sabine. Der will Bibel haben, aber nicht nur so eine kleine HFA. Der will Studienbibeln haben. Ich glaube, du hast ihm schon eine große Studienbibel geschenkt, dann noch eine Reisebibel. Und wenn er zu uns kommt, bringt er alle seine Bibeln mit. Und dann muss ich Bibelstunden mit ihm halten. Und zwar auf dem Niveau, was Daniel mit den Erwachsenen macht, weil er ist blitzgescheit, der Kerl. Ich glaube, ich bete, dass der Bibelübersetzer wird. Der erfindet so eigene Sprachen, eigene Schriften und so. Und jetzt, durch eben das andere Verhalten meiner Frau, hat diese atheistische Mutter doch gemerkt, doch, das ist eine vertrauenswürdige Person. Sie hat ihr gesagt direkt, wenn meine Kinder sterben, möchte ich, dass... Wenn sie stirbt, Entschuldigung, umgekehrt, das ist das Prinzip. Wenn sie stirbt, die Mutter natürlich, dann möchte ich, dass du meine Söhne aufziehst. Und das geht es, eine andere Ethik, weil sie gespürt hat, da ist eine andere Moral, eine andere Ethik. Also Fremdsein. Durch deine Identität bist du ein Fremdkörper in einer Gesellschaft und du musst das schnellstmöglichst in dein Leben integrieren, sonst wirst du immer dagegen kämpfen. Das wird aber immer so bleiben. Du wirst dich immer als Fremdkörper fühlen. Dann anders sein, in der Heiligung leben, einen anderen Lebensstil als deine Jungen, die in deinem Alter sind, mit 22 Jahren. Die werden auf dich gucken. Als unser Sohn mit 21 viel zu früh geheiratet hat, ich war wütend. Da haben die Leute schon im Geschäft geschaut, gell, dass dieser junge Schnösel jetzt heiratet. Und eigentlich haben sich alle gefreut. Das ist eigentlich viel besser als das Konkubinat, weil die Leute freuen sich, wenn sie wieder mal Geschenke geben können. Deshalb sollte man heiraten. Also, das ist, ich bin kein Ethiker, gell? Das war jetzt ein schlechter theologischer Satz. Aber das, auf das schauen die Leute. Nicht, dass wir fehlerlos sind. Nein, um Himmels Willen, ich muss jeden Tag um die Vergebung Gottes bitten. Um das geht es gar nicht. Aber eine andere Grundausrichtung, andere Grundwerte. Und dann hören die Leute auf uns. Dritter und letzter Punkt, attraktiv sein. Hier geht es vorgängig um den Missionar. Du bist ein Fremder, du hast ein Anderssein und jetzt geht es um die attraktive Mission. Er sagt jetzt weiter, im zweiten Teil des Verses 12, durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Heiligung ist also die Voraussetzung für die Mission, für die Kommunikation des Evangeliums. Wenn wir die gleiche Moral haben wie Fritz und Uli in meiner Umgebung, dann unterscheiden wir uns nicht, dann haben wir auch nichts zu sagen. Und jetzt sagt uns Petrus, was für eine Methodik, missionarische Methodik, diese Leute in dieser schwierigen Zeit tun sollen. Das ist jetzt ganz interessant. Es geht hier um Taten. Es geht um Tatmission. Und zwar wird es in Griechisch mit diesem kleinen Wörtchen Kalos beschrieben. Wenn ihr dann auf hat sich jetzt jemand entschieden überhaupt schon? Der Heilige Geist ist ja am Wirken, oder? Also dann müsst ihr auch Griechisch lernen. Das kann man. Ich habe es auch gekonnt, das war schwierig. Hebräisch war noch schwierig, aber dann lernt man so richtig sieht man diese feinen Unterschiede, weil dieses Kalos, das kann man übersetzen mit gut oder schön. Also diese Missionsmethodik, die Petrus uns sagt, diesen Leuten sagt, ihr müsst den Schnabel halten wahrscheinlich, ihr könnt nicht mehr alles, es ist viel zu gefährlich geworden, aber durch eure guten Taten könnt ihr trotzdem irgendwie das Evangelium kommunizieren oder durch eure schönen Taten. Es geht hier also, um es theologisch schön zu sagen, es ist eine Fremdsprache-Theologie, da muss man neue Wörter lernen, es geht hier um eine ethische Mission und um eine ästhetische Mission. Das heißt, die Menschen werden durch Schönheit und vorbildliches Handeln für Jesus Christus gewonnen. Und diese petrinische Mission unterscheidet sich doch recht deutlich dann aber von den Worten Jesu. Da geht es doch um eine verbale Mission, dass man das Zeuge gibt von Jesus Christus. So steht es im Evangelium. Jesus spricht klar von der Verkündigung der guten Nachricht. Und hier geht es so quasi um eine wortlose Mission. Tja, was machen wir jetzt da? Kann ich das jetzt so sagen, dass er mich nicht nochmal einlädt und sagt, der Gartenmeister, völlig neben dem biblisch überhaupt nicht richtig? Wortlose Mission? Ja, es geht um das. Es geht um die Mission, weil der Begriff am Tag des Gerichts kann sowohl die Bekehrung der Menschen heute meinen oder im zukünftigen Gericht. Das heißt, diese guten Taten werden irgendetwas auslösen in den Menschen, die Jesus nicht kennen. Und eines Tages wird der Heilige Geist in ihnen etwas bewegen, sodass sie zum Glauben kommen. In dieser schwierigen Situation, in der die Christen verleumdet werden, kann nur noch die gute Tat überzeugen. Ist das denn noch Mission nach dem Neuen Testament? Nun, diese Frage stellten sich die Leute damals nicht. Es war schlicht zu gefährlich, um von Jesus zu reden. Petrus schlägt hier ganz einfach einen gangbaren Weg vor. Wenn ihr jetzt nicht mehr so viel von Jesus reden könnt, dann geht jetzt diesen Weg dieser Tatmission. Und natürlich werde ich nicht Tat- und Wortmission gegeneinander ausspielen. Petrus spricht hier vom guten und schönen Verhalten und von den guten und schönen Taten. Das ist eine ethische Mission. Durch unser Verhalten kann eine Umkehr zu Gott bringen. Das heißt, diese schönen Werke, dass eben Mission hier auch einen ästhetischen Aspekt hat. Mission durch Schönheit. So wie man sich anzieht, also mit zerrissenen Hosen zum Beispiel, hat ja auch mal einen Praktikanten, der hat dann so diese alten Lieder gewählt und nicht die neuen. Ich habe immer so gepredigt, wie sich das gehört, gell? Die ältere Generation. Und er hat dann mit seinen zerrissenen Hosen gepredigt. Ich habe die modernen Lieder genommen, er hat die alten Lieder genommen. Das ein bisschen, man muss die Leute ein bisschen packen, dass sie merken, halt, zerrissene Hosen, uralte Lieder, das geht da nicht. So geht das. Das heißt, wir müssen irgendwie aufmerksam erwecken. Durch Schönheit, durch Kunst, durch Theater natürlich. Amen. Und viele junge Leute interessieren sich jetzt auch für Kunst. Das freut mich sehr. Das heißt, hier Zeichen setzen, dass die Menschen irgendwie ins Fragen kommen. Das ist ganz wichtig, weil die Ästhetik steht im Vordergrund der Gesellschaft heute. Wir kommen vom Wort Gottes her. Glaube den Herr Jesus Christus, dann bist du gerettet. Aber diese Botschaft kann nicht mehr kulturell verstanden werden. Die Leute werden heute gerettet durch das Schöne und durch das Gute. Wie kann ich leben, gut leben? Das ist ihre Frage. Und Schönheit, das ist das, was mich rettet. Gehen Sie in das Kunstmuseum in Basel. Diese Bilder werden angebetet. Das heißt, das Christentum wurde ethisch reduziert auf die Ethik, das ist Kant, und nachher auf die Kunst reduziert. Religion ist heute in der Kunst. Und deshalb ästhetische Mission. Also keine ethische Mission ohne Heiligung des Missionars. Die Heiligung des Missionars ist die Voraussetzung, dass es zu guten Werken kommt. Du musst ein Nonkonformist sein. Du musst dich nicht anpassen. Du sollst kein Chamäleon sein. Und dann werden die Leute auf dich gucken. Ah, der geht jetzt einen anderen Weg. Und damit sollst du nicht moralisch perfekt sein, sondern eigentlich nur von der Gnade Gottes abhängig sein. Das genügt. Und das alles geschieht nicht an einem grünen Tisch, weil Petrus erwähnt ganz verschiedene Bereiche des Lebens, wo sich das bewähren soll. In der Öffentlichkeit. Und das war damals sehr schwierig. In der Arbeit. Er redet zu den Sklaven. Das war unmöglich. Sklaverei wurde nicht abgeschafft, aber die Sklaven mussten irgendwie überleben. In der Ehe. Wenn die Frau geplagt wird von ihrem bösen Ehemann. Überall da kommen dann diese Werke, diese schönen, guten Werke zum Spielen. Die schöne Tat kann in einem Kontext, wo das Evangelium nicht gefragt oder sogar bekämpft wird, Fragen auslösen. Und das gute Verhalten bewirkt dasselbe. Wie lebe ich das? Ich lehre es, meine Frau lebt es. Nein, ich lebe es auch. Wir leben in einem Haus, in einem Block. Block, sagt man dem in der Schweiz. 7 Etagen. Seit 11 Jahren. Und die Nachbarin unter uns, die beschimpft und verdammt uns täglich. Also sie schreit. Zwischen 10 Minuten und in den schlimmsten Tagen waren es schon mal eine Stunde oder 2 Stunden. Das kann sie auch in der Nacht noch mal wiederholen. Was hat jetzt doch dieser Petrus geschrieben? Guckt doch nochmal hin. Bringt er eigentlich die Bibel noch in den Gottesdienst mit? Oder ist das schon ein Has-Been? Oder eure Handys? Bringt das Zeug wieder mit. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ihr müsst überprüfen, ob das stimmt, was ich sage. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Das ist eigentlich diese Nachbarin. Meine Frau ist ein Engel in diesem Haus. Sie kümmert sich um alle alten Leute, um alle psychisch kranken Menschen. 4 schwerst psychisch kranke Frauen. Und sie ist das Ziel dieser Verleumdungen. Und alle Leute sagen, wir sollen jetzt in die Polizei gehen und was sollte man da alles machen. Das haben wir auch schon ein bisschen probiert, aber nein. Bis wir gemerkt haben, nein, wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die diese Frau segnen kann. Und deshalb werden wir nicht umziehen. Wir werden bleiben. Von Zeit zu Zeit haben wir es bis hier oben. Aber meine Frau hat wieder gesagt, doch, komm, wir packen es nochmal. Wir bleiben. Wir sind da, um diese Frau zu segnen. Und hier beginnt dann die Stunde des Evangeliums. Auch in der Ukraine. Da kann dann plötzlich das Licht des Evangeliums aufleuchten. Und da kann plötzlich der Heilige Geist auch mal einwirken, dass Menschen dann eben zu Jesus Christus finden. Schluss. Zugespitzt würde ich sagen, der erste Punkt, fremd sein, da könnte ich es noch zugespitzter sagen, sei etwas komisch. Gewöhnt, das sagt man immer in der Schweiz, bist ein bisschen komisch. Daran musst du dich, an dieses Lebensfeeling musst du dich gewöhnen und nicht dagegen wehren, sondern integrieren. Das ist der Normalzustand eines Jüngers Jesu. Und es ist schwierig, wenn du neu zum Glauben gefunden hast, weil du fühlst dich plötzlich ausgestoßen, nackt, seltsam. Sei einfach dieser komische Typ. Du bist es, weil du ein Jünger Jesu bist. Und das wird sich nicht ändern. Der zweite Punkt, anders sein, würde ich sagen, sei ein Heiliger. In deinem Lebensstil sei ein Heiliger. Das ist theologisch richtig. Die beliebtesten Personen in Frankreich waren lange Abbé Pierre und diese Schwester, wie hieß sie schon wieder in Kalkutta? Mutter Teresa, kennt man auch in der Schweiz, gell? In einer total atheistischen Gesellschaft, wer steht obendran? Das sind 2 Heilige. du kannst jetzt auch so ein kleiner Heiliger sein. Hier in Rohrbass, Freienstein. Du kannst den Unterschied machen. Sei ein Heiliger. Und drittens, attraktiv sein. Da würde ich jetzt sagen, sei ein bisschen verrückt. Jetzt gegenüber dieser Nachbarin, wir versuchen ihr trotzdem ein Geschenk zu geben an Weihnachten. Sei ein bisschen verrückt, ästhetisch verrückt. Fall ein bisschen auf, so wie ich auch, ein bisschen exzentrisch. Ja, ein bisschen über den Durchschnitt hinaus. Ja, mal ein bisschen was anderes machen, um die Aufmerksamkeit für das Evangelium zu wecken. Amen.